Life after Lehramt. Arbeit, das ist nicht automatisch etwas, was wahnsinnig anstrengend sein muss, wo ich mich quälen muss. So muss Arbeit nicht sein. Arbeit darf leicht sein und wird trotzdem bezahlt. Arbeit darf Spaß machen und wird trotzdem bezahlt. Arbeit darf Identität stiften und nimmt mir gar nichts vom Leben weg, sondern gibt mir ja vielleicht sogar noch Sinn. Arbeit eröffnet mir ja vielleicht ein Wirkungsfeld, das ich privat gar nicht hätte. Life after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge widme ich mich einer Frage, von der ich weiß, dass sie den einen oder die andere beschleicht, so ganz tief im Inneren und nagend. Und das ist die Frage, kann ich vielleicht gar nicht arbeiten? Also so gar nicht. Kann ich vielleicht gar nicht teilhaben am Arbeitsmarkt, weil ich einfach zu schwach bin, einer geregelten Arbeit nachzugehen? So außerhalb des Lehrberufs? Ich meine, ich sehe doch schon, was der Lehrberuf mit mir macht. Macht das vielleicht jeder andere Job mit mir auch und ich bin einfach gar nicht gemacht für Arbeit? Ja, und das ist eine Fragestellung, von der ich weiß, die wird selten so explizit geäußert, aber die schwingt unterschwellig doch häufig mit bei den Überlegungen zum Beispiel unserer Kundinnen und Kunden. Hier und da habe ich diesen Gedanken auch wirklich schon mal genau so geäußert gefunden. Bin ich vielleicht einfach zu schwach für Lohnarbeit und ich sollte mich möglichst nicht aus dem Lehrberuf lösen, weil hier kriege ich wenigstens noch so ein Gnadenbrot. Also wie so ein alter geknüppelter Esel, der auf dem Gnadenhof noch so ein bisschen durchgefüttert wird. Hier weiß ich wenigstens, dass ich so einigermaßen ja noch Geld kriege für das, was ich so an Beitrag leisten kann. Aber da draußen, da bin ich doch freiwillig, da werde ich direkt abgeschlachtet, da komme ich zum Abdecker. Wie halt so ein kleines armes Eselchen, was keiner mehr haben will in der großen weiten Welt. Und dahinter liegen aus meiner Sicht auch so gewisse vermeintliche Unzulänglichkeiten, also wo man Unzulänglichkeiten seiner selbst vermutet, nämlich ich kann nicht wirklich Leistung erbringen, also keine richtige Leistung, denn in der Schule, das ist ja keine richtige Leistung. Da draußen, das ist die richtige Leistung und die, ja, die kann ich nicht erbringen, ich bin doch schon so schlapp und inhaltlich fühle ich mich dem Ganzen ja auch noch gar nicht gewachsen. Ich weiß gar nicht, was man da so richtig tun muss, aber auf jeden Fall kenne ich es noch nicht und ich kann es auch noch nicht. Und ich habe auch nicht genug Ressourcen aktuell, um mir da jetzt von Grund auf was anzueignen. Puh, und man weiß ja da draußen in der freien Wirtschaft, das ist ja alles nicht so ein Ponyhof. Da muss man abliefern, da muss man Ellenbogen auspacken, damit man seinen Job auch behält, damit man sich beweist. Und wenn ich da mal krank werde oder auch noch länger krank werde, dann sitze ich auf der Straße, da will mich keiner durchfüttern. Also kann ich doch wirklich froh sein mit dem, was ich hier habe auf meinem Gnadenhof, oder? Also ich glaube, ich bin einem richtigen Arbeitsleben gar nicht gewachsen, wenn ich das immer so höre. Ja, da bist du natürlich auch Opfer geworden des Gaslightings von draußen, von Personen, die die Welt in der Schule nicht kennen und einem suggerieren, da drinnen im Schulsystem, das sei gar keine wirkliche Leistung und mit so einer Teilzeitstelle, die viele ja haben, da müssten sie doch wahnsinnig viel Freizeit haben und wenn sie die nicht haben, dann machen sie irgendwas falsch und überhaupt, Lehrer sind doch sowieso Weicheier, die gar nicht gewohnt sind, Leistung zu erbringen und die die freie Welt da draußen gar nicht kennen und die sofort untergehen würden. Und dieses Konglomerat an Eindrücken gepaart mit dem eigenen Fertigsein, am Ende sein, das führt aus meiner Sicht zu diesen Ängsten. Und natürlich hat die hohe Belastung in Schule bei vielen Lehrkräften ja auch schon Tribut gezollt in Form von Krankheit, in Form von einer angeschlagenen Mental Health, in Form von schlechtem Schlaf, Rückenschmerzen, Ängste, Angstzuständen, Sozialphobien, Depressionen, was auch immer. Und wenn man dann denkt, wie wird das erst da draußen? Wenn ich nicht mehr geschützt bin vom öffentlichen Dienst, von unbegrenzter Lohnfortzahlung, wenn ich mal ausfalle, dann kann das möglicherweise zu dem Trugschluss führen, dass man dem allem, also diesem richtigen Arbeiten oder überhaupt Arbeiten, nicht gewachsen ist. Arbeiten und dabei gesund bleiben. Wie geht das? Kann ich das überhaupt oder bin ich geboren für die Frühpension? Und interessanterweise sind das meistens Personen, die gemessen an den Lehrergesundheitstypen, die ich in Folge 85 vorgestellt habe, die vier Lehrergesundheitstypen aus der berühmten Potsdamer Lehrerstudie, das sind Personen, die da dem Typ A entsprechen, meistens A wie Anstrengung. Das heißt, das sind Personen, die sich im Schulalltag ohnehin den Hintern aufreißen, die also vielleicht deswegen an einem Punkt der Erschöpfung sind, oder nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher, weil sie so Gas geben, weil sie mehr Gas geben als andere. Und das ist auch oft Resultat von Perfektionismus, von schlechter Abgrenzung und von schlechter Selbstfürsorge. Und das ist das eigentliche Problem. Nicht die Tatsache, dass sie nicht leistungsfähig wären, denn das beweisen sie Tag ein, Tag aus, denn sonst wären sie gar nicht an diesem Punkt, dass sie jetzt so fertig sind, dass sie den Beruf wechseln wollen. Ne? Also oft sind diese Personen, die von sich die Angst haben, vielleicht bin ich einem richtigen Arbeitsleben überhaupt nicht gewachsen, diejenigen, die in den meisten anderen Lebensbereichen schon bewiesen haben und auch permanent beweisen, dass sie arbeiten können. Und zwar nicht nur ausreichend, bedarfsdeckend, sondern richtig gut, voll zufriedenstellend, aber in einem Maße, dass das übersteigt, was ihnen gut tut. Da ist ja dann der eigentliche Entwicklungsbedarf. Und von diesen Personen beobachte ich dann oft den Wunsch, aus dieser Akutüberlastung und dieser Angst, ja, vielleicht bin ich einfach auch gar keinen ernstzunehmenden Aufgaben gewachsen, dass sie dann sagen, ja, ich möchte am liebsten gar nicht mehr mit Menschen arbeiten. Ich möchte auch eine relativ unanspruchsvolle Arbeit. Am liebsten irgendwas mit toten Materialien, also Papierstempeln. Irgend so einen total ruhigen Bürojob. Am liebsten würde ich nur noch mit Steinen arbeiten, hat mal jemand gesagt bei uns. Und dann denke ich immer so, really? Es kann ja sein, es gibt Personen, die sind besonders introvertiert, die wissen, das zieht mir total den Stecker, wenn ich jeden Tag mit so vielen Menschen in Reibung bin. Das ist ja auch legitim. Es gibt Berufe, da ist man mehr in Kontakt, mehr in Reibung. Es gibt Berufe, da ist man deutlich weniger in Kontakt, ganz wenig Reibung ausgesetzt, sondern sehr auf sich selbst gestellt, zum Beispiel durch Bildschirm arbeiten. Und das kann ja auch einem persönlichen Profil entsprechen. Gleichzeitig äußern diese Wünsche von absolutem Schongang und Rückzug meistens Personen, wo man sich fragt, entspricht das dir wirklich oder ist das jetzt nicht erstmal so eine Fight-Flight-Freeze-Response auf Stress? Denn evolutionär wissen wir ja, wenn wir in akuten Stresssituationen sind, dann schüttet unser Körper erstmal Adrenalin und Cortisol aus und dann werden bestimmte andere Funktionen zurückgefahren, nämlich zum Beispiel auch die Funktion, differenziert kritisch zu denken. Es geht jetzt erstmal darum, seinen Arsch in Sicherheit zu bringen. Und dann setzt dieser Fight-Flight-Freeze-Impuls aus. Flight, das könnte natürlich die Flucht aus dem Lehrberuf sein. Und Freeze, erstmal das sich totstellen. Ich bin nicht da, greif mich nicht an. Und dieser Gedanke von, ich muss hier raus und dann mache ich erstmal was, wo ich keinen Menschen sehen muss, wo ich mit keinem sprechen muss, wo ich einfach nur Pixel von links nach rechts schieben darf oder stupide Stempel irgendwo draufhauen darf. Hauptsache, mir geht keiner auf den Sack. Diese Response, die ist allzu menschlich, würde ich jetzt mal sagen. Aber really? Ich glaube in den allermeisten Fällen nicht. Denn das kann ich jetzt aus über 2000 begleiteten Lehrkräften schließen, mit denen ich doch ganz gut in Beziehung gegangen bin und von denen ich weiß, dass sie auch nicht ganz ungerechtfertigt Lehrkräfte geworden sind in den meisten Fällen. Lehrkräfte sind schon auch Social Animals. Klar, Für die meisten ist es ein bisschen zu viel Social Animal. Da dürfte es auch nicht jeden Tag 5x30 Personen sein, die man da vor sich sitzen hat, sondern es dürften auch einfach 10 Personen sein in einem kleinen Kernteam, vielleicht 10 bis 20 Kunden, das wäre schon viel, ist ja okay, aber so komplett raus aus allem und dann eine Arbeit, die vom Wertegefüge her auch gar nicht mehr unbedingt das ist, warum man mal sich entschieden hat, Lehrperson zu werden, da würde ich ein großes Fragezeichen dran setzen, denn ich weiß, Lehrkräfte sind eigentlich Überzeugungstäter. Lehrkräfte sind sehr wertegetrieben und es ist wichtig vielen Personen, dass die Arbeit einen Impact hat, dass man in der Arbeit Sinn sieht. Und vielen Personen ist auch noch die Arbeit mit Menschen wichtig. Vielleicht nicht die Arbeit am Menschen, sondern die Arbeit in einem kleinen Team, die Arbeit durchaus auch mit Kunden oder Kundinnen, nur nicht halt mit Heerscharen von Personen, so wie das in der Schule ist. Heerscharen von Personen, die noch nicht mal freiwillig da sind. Ne? Das heißt, es ist oft dieser Fluchtimpuls, der überschießt und vermuten lässt, ich bin einer normalen Arbeit in Anführungszeichen nicht gewachsen und ich will die auch gar nicht. Ich will was komplett Abgeschottetes. Am liebsten nur noch am Bildschirm sitzen oder wenn nicht das, dann zumindest einen Job, wo ich hinfahre und dann werde ich nicht blöd angelabert, sondern ich kann meinen Scheiß machen und dann gehe ich wieder nach Hause. So. Genau. Und daraus wird ja im Grunde auch deutlich, wie negativ besetzt Arbeit hier ist. Arbeit ist was, da muss ich hin, damit ich Geld kriege. Also Arbeit ist eigentlich eine Bedrohung, die mir Leben wegnimmt. Das Gleiche impliziert ja auch der Begriff Work-Life-Balance. Also wie so eine Wippe, auf der einen Seite ist das böse Work und auf der anderen Seite ist das gute Life. Und ich muss das irgendwie in Balance bringen, damit mir Work nicht zu viel von meinem geilen Life wegnimmt. Weil Leben, das ist immer geil und Work, das ist immer scheiße. Also zum Work will ich nicht, aber eigentlich will ich die ganze Zeit nur leben. Ich stoße mich so an dieser Begrifflichkeit Work-Life-Balance, weil es Arbeit durchaus ja negativ besetzt als etwas, was mir Leben wegnimmt. Und man sieht auch hier dann in diesem, ich gehe komplett in die Schonung, ich will meine Ruhe und überhaupt, ich glaube, ich kann gar nicht am richtigen Arbeitsleben teilnehmen, weil richtige Arbeit, die ist ja automatisch nervig und überfordernd. Da sieht man, wie negativ Arbeit da schon besetzt ist. So ein irrationales Monstrum. Ich will mich damit nicht abgeben, ich bin dem auch gar nicht gewachsen. Und diese Haltung, die steht natürlich unter dem direkten Eindruck des Jetzt, unter dem Eindruck des Jobs, in dem ich leide, in dem ich ja vielleicht schon seit Jahren leide, wenn nicht sogar schon seit Jahrzehnten und wo ich mich gar nicht mehr erinnern kann oder vielleicht sogar ja noch nie kennengelernt habe, dass Arbeit anders sein könnte. Ich habe auch das Vertrauen da rein verloren, dass Arbeit jemals anders sein könnte. Und zusätzlich wird mir auch noch Angst gemacht von Personen von draußen, die nicht im Lehrberuf sind, dass ich einen easy Job hätte und dass da draußen einem keiner was schenkt und dass ich mich mal glücklich schätzen soll mit meinen Ponyhofbedingungen und dass sie die richtige Arbeit kennen und sich mit Härte durchs Berufsleben schlagen, wo ich schon längst weg vom Fenster gewesen wäre. Und tatsächlich spiegeln das ja auch die ein oder anderen Gesprächssituationen von Menschen, die einfach total clueless sind, was den Lehrberuf angeht. Und leider machen solche Erfahrungen hin und wieder auch unsere Kundinnen und Kunden, zum Beispiel in Bewerbungsgesprächen. Ja, da sitzt man nicht immer Leuten gegenüber, die in einem was sehen, die sich lösen können von all den Klischees, die sie mit der Schule verbinden und mit dem Lehrberuf verbinden. Die gibt es, davon gibt es sogar sehr viele. Da kann ich dir eigentlich positive Aussichten drauf geben. Aber du kannst auch mal Pech haben. Und dann sitzt du in einem Gespräch, so wie eine Kundin neulich, die bekommt dann von irgendeinem Macker entgegengeschleudert, ja, also wenn sie jetzt sich hier auf die Position hier bewerben, es wäre schon gut, wenn sie mal ein paar Jahre in einem richtigen Job gearbeitet hätten, sagt er einer Person, die seit über 15 Jahren an einer Grundschule unterrichtet. Und das tut mir dann immer so leid, weil da reist irgend so ein Typ mit einer bescheuerten Bemerkung die Arbeit ein, die wir über Wochen und Monate gemacht haben, um jemanden überhaupt erstmal aufzupäppeln in eine Situation, wo er sich einer Bewerbung gewachsen sieht. Und ich weiß, oh Gott, da ist jetzt wieder viel Aufbauarbeit notwendig, um das ungeschehen zu machen. Beziehungsweise man kann es nicht ungeschehen machen, aber man muss dem natürlich was entgegensetzen. Da sieht man aber, ja, es gibt einfach die Leute, die einem permanent durch Gaslighting den Eindruck geben, man würde nicht in einem richtigen Job arbeiten und man wäre dem, was sie hier an Wunder in ihrer Firma vollbringen täglich, dem wäre man auch nicht gewachsen. Und ich möchte euch da mal ein paar Gegenbeispiele geben, denn wir haben natürlich sehr, sehr viele Kundinnen und Kunden, die mittlerweile in anderen Karrieren arbeiten und das auch nicht erst seit gestern, sondern schon über längere Zeiträume und mit denen ich auch in Austausch bin und wo ich dann nach Feedback frage, sag mal, wie geht's dir denn, Sabrina? Du bist mir jetzt hier gerade auf Social Media über den Weg gelaufen, da muss ich direkt mal nachfragen, wie geht's dir denn jetzt mittlerweile in deinem Job? Und wie oft bekomme ich da die Antwort, ach Isabel, ich musste neulich wieder an dich denken. Ich musste das mal gerade erzählen. Also stell dir vor, ich bin ja jetzt seit 2 Jahren hier als Vertrieblerin auf einer Position, wo es um Neukundenakquise geht, natürlich auch um Abschlüsse für meine Firma. Und am Anfang hatte ich so einen Lernerinnenstatus und mittlerweile bin ich aber hier etablierte Vertrieblerin. Macht mir auch total Spaß. Und ich hatte neulich eine Situation, ein Gespräch mit einem Vorgesetzten im Rahmen meiner Beförderung, denn ich bin ja jetzt auch befördert worden. Da sagte der, ja, Sabrina, du bist ja jetzt hier seit einem Jahr bei uns, ne? Und jetzt bist du ja hier in deiner neuen Position. Also wir müssen hier ja ziemlich mit Druck umgehen, ne? Also so im Vertrieb, da wird man ja schon sehr an seinen Zahlen gemessen. Also Neukundenakquise, welche Beträge bringst du mit rein, ne? Puh, also dem muss man schon psychisch gewachsen sein. Dann sagte Sabrina zu mir, oh Isabel, in dem Moment habe ich so an dich gedacht. Ich musste mich innerlich so zusammenreißen, dass ich nicht grinse, weil ich dachte, du Pflaume, da bin ich ganz anderes gewöhnt. Das hier, was ich hier bisher erlebt habe, das ist nicht annähernd das, was ich aus 13 Jahren Schuldienst kenne. Und das ist nicht nur eine einmalige Anekdote, sondern das höre ich wirklich von vielen Kundinnen und Kunden zurückgespiegelt. Eine andere Kundin hat neulich gesagt, also sie ist jetzt im Hochschulwesen, im Studierendenmanagement an einer großen Hochschule in Deutschland und mittlerweile seit einigen Monaten in diesem Job. Und die hat mir dann gesagt, ganz ehrlich, ich bin schockiert, mit was man Geld verdienen kann. Und das ist nicht, weil ihr Job jetzt vollkommen easy peasy wäre und sie sich total unter Wert verjubelt hätte und jetzt wirklich nur noch Papier stempelt, sondern sie geht da einem ganz normalen Job, einem verantwortungsvollen Job nach, ist auch Mutter von 2 Kindern, davon 1 noch ganz klein. Und es ging aber darum, du, ich komme morgens auf die Arbeit, ich mache erstmal in aller Ruhe meinen Rechner an, in meinem top ausgestatteten eigenen Büro. Ich gehe zur Kaffeemaschine, ich mache mir erstmal einen Kaffee. Das ist alles Arbeitszeit. Da bin ich schon längst eingestempelt. Das ist alles Arbeitszeit. Dann gehe ich erstmal an meinen Rechner zurück, mache mal mein Programm auf. Ja, und dann arbeite ich erstmal so 1-2 Stunden vor mich hin und dann kann ich erstmal die Sachen so richtig gut durchdenken. Dann habe ich mal hier ein Team-Meeting, dann habe ich mal da eine Veranstaltung. Natürlich gibt es auch schon mal stressige Tage, aber unter uns, was ist das denn? So ausgeruht bin ich ja noch nie nach Hause gekommen. Und wie es der Zufall will, schrieb mir heute eine Podcast-Hörerin über Instagram. Hallo Isabel, ich, Ref-Abbrecherin nach 6 Monaten Hölle, arbeite mittlerweile in der Kreisverwaltung, TVÖD, Abteilung Bildung. Es ist der Himmel auf Erden. Keine defizitäre Atmosphäre, kein Konkurrenzkampf, keine schlaflosen Nächte, keine Schreibtischarbeit bis tief in die Nacht und am Wochenende. Die Grundbedürfnisse werden gestillt. Trinken und das Klo benutzen, wann ich will. Es ist so ein unglaubliches Gefühl. Befreiend. Und ich fühle mich wieder teilhabend am Leben. Unbeschreiblich. Und das habe ich dir, deinem Team und deinem Podcast zu verdanken. Ich habe zwar euer Angebot nicht in Anspruch genommen, aber selbst durch das Hören des Podcasts konnte ich so viel lernen. Lernen, wer ich bin und was ich will, aber auch lernen, dass das Leben keine Einbahnstraße ist. Ich bin euch so dankbar, dass ihr mir meinen Lebensmut wiedergebracht habt und das Gefühl, selbstwirksam zu arbeiten, wertgeschätzt zu werden. Einfach nur danke. Ihr seid super. Bisschen Selbstbeweihräucherung hier und da darf ja auch sein. Ist ja real, ne? Mit einem weiteren Ex-Kunden hatte ich letzte Woche Austausch. Ich hatte mal gefragt, wie geht's dir denn? Er schreibt, mir geht's gut. Ich hoffe, bei dir läuft es erfolgreich weiter. Bin immer noch bei Unternehmen XY. Leider auch sehr stressig, dennoch viel besser als Lehramt. Viel offener, viel herzlicher. Hab eine schöne Woche. Das Gleiche könnte ich dir jetzt von vielen, vielen anderen Kundinnen und Kunden berichten, die vollkommen entgeistert waren in den ersten Wochen im neuen Job, was für eine gute Infrastruktur sie haben, wie wertschätzend miteinander umgegangen wird, dass gefragt wird, sag mal, könntest du bei der Veranstaltung mal eine halbe Stunde länger bleiben? Also das kannst du natürlich dann direkt am nächsten Tag wieder abfeiern. Also tut mir leid, das ist bei uns hier nicht die Regel. Und die Leute sind vollkommen konsterniert, dass es so in der Arbeitswelt offensichtlich abläuft. Ein Beispiel habe ich noch für dich. Eine Kundin ist mittlerweile als Museumspädagogin tätig bei einem großen Landesmuseum und leitet da auch Schulklassen an bei Workshops, was man halt so macht im Museum, ne? Und hat dann ihre Personalgespräche hinter sich gebracht, hatte dann also ihren ersten Arbeitstag. Und dann kam ganz aufgeregt jemand vom Arbeitsschutz zu ihr gelaufen und hat gesagt, Moment mal, du kannst hier aber noch nicht antreten, du musst erstmal zum Hörakustiker. Wir müssen dir erstmal einen Hörschutz anpassen, denn du bist hier ja dauerhaft so viel Lärm ausgesetzt in der Museumshalle. Das geht nicht, das können wir mit dem Arbeitsschutz nicht absegnen. Du musst erstmal einen individuell angepassten Gehörschutz bekommen. Das ist ja auch alles aus dem Gesicht gefallen. Ja, so läuft das halt. Arbeitsschutz. Wir kennen es kaum als Lehrkräfte, aber es gibt es in anderen Branchen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja, ist ja toll, Isabel, was du da jetzt für Anekdoten erzählst, ist ja wahrscheinlich nicht nur so, ne? Es gibt ja nun auch Leute, die sitzen echt in Höllenjobs fest. Und da will ich dir natürlich jetzt auch keinen Quatsch erzählen. Es gibt natürlich Verbrennerjobs ohne Ende bei Firmen aus der Hölle. Aber bist du nicht vielleicht schlau genug, so einen Job nicht anzutreten? Es ist ja immer die Frage, zum Beispiel, ich höre öfter von Quereinsteigern in den Lehrberuf. Das, was ich vorher hatte, das war viel schlimmer als Schule. Ich bin total froh, wie es jetzt in Schule läuft. Vorher war ich in so einer richtigen Scheißbranche. Und da bin ich jetzt froh, was ich hier habe. Okay, dann ist der Weg andersrum gegangen worden. Wenn du aber doch in Schule sitzt und du suchst dir wohl überlegt und mit viel Planungsvorlauf einen alternativen Beruf in der freien Wirtschaft, nimmst du da wirklich einen Job an, der schon von ferne nach Verbrennerjob aussieht? Oder bist du nicht so sensibilisiert für sowas, dass du direkt dann die Beine in die Hand nimmst, das Vorstellungsgespräch abbrichst oder halt einfach auf sich beruhen lässt und nicht diesen Vertrag unterschreibt? Unsere Kundinnen und Kunden sind schlau genug und gut gerüstet, um diese Art von Arbeitgebern und diese Art von Jobs zu erkennen und natürlich nicht zu unterschreiben. Klar kann ein Job mal von außen nach was anderem aussehen, als er sich dann wirklich entpuppt. Klar kannst du nach 2 Wochen merken, dass du unter einer total neurotischen oder despotischen Führungsperson leidest. Das kann dir immer passieren. Im Lehrberuf, außerhalb des Lehrberufs. Es gibt eine Menge Psychos da draußen in der Arbeitswelt. Aber ja, 100%ige Planungssicherheit hast du nicht. Gleichzeitig gibt es doch eine ganze Menge Parameter, die du für dich klarkriegen kannst und Frühwarnsysteme, die bei dir angehen, bevor du sehenden Auges in so einen Verbrennerjob aus der Hölle rennst. Das bedarf einiger Vorarbeit und einiger Ergründungsarbeit, die wir mit unseren Kundinnen und Kunden machen, damit sie dann aber auch ziemlich genau wissen, Was brauche ich? Welcher Job passt zu mir? Was sollte ich meiden? Woran merke ich das? Und dann ist die Gefahr, dass du in so einem falschen Job landest, doch wirklich absolut minimiert. Und ich habe es noch nie gehört, noch nie zurückgemeldet gehört, dass jemand vollkommen ins Klo gegriffen hätte mit seinem ersten Job nach der Schule. Natürlich gibt es Menschen, die bleiben in diesem ersten Job nach der Schule vielleicht nicht länger als ein halbes Jahr oder ein Jahr, weil er eine gewisse Gelenkstellenfunktion vielleicht für sie hat. Aber dass jemand jetzt in einem Höllenjob landet, so wie wir ihn uns ausmalen ja oft, ne? Jetzt komme ich vom Regen in die Traufe. Das habe ich noch nicht gehört. Vielleicht in absoluten Ausnahmen. Das kriege ich eher so über Social Media geschrieben von Leuten, die ich nicht kenne. Ja, kann durchaus sein. Leute, die zu unserem Kundenstamm gehören, da wüsste ich nicht, dass jemand da so ins Klo gegriffen hat. Was kannst du also tun, um aus dieser Angst rauszukommen? Kann ich vielleicht gar nicht arbeiten? Im Coaching würde man sagen, da müssen wir erstmal Ressourcenarbeit machen und dich dafür sensibilisieren, was du eigentlich alles schon geschafft hast in deinem Leben. Warum sollte es anders weitergehen? Natürlich hast du eine Lernaufgabe zu absolvieren, die liegt aber jetzt weniger darin, arbeiten zu lernen, sondern eher darin, so arbeiten zu lernen, dass du dabei gesund und glücklich sein kannst. Liegt nicht daran, dass du nicht arbeiten kannst, ne? Und das ist doch eine schöne Entwicklungsaufgabe auf ein Ziel, was du sicherlich auch schmackhaft findest, nämlich gesund und glücklich arbeiten. Was dazu gehört, ja, das ist das Brechen mit Glaubenssätzen, das Verändern von Handlungsweisen und auch daran arbeiten wir natürlich mit unseren Kundinnen und Kunden, denn wir müssen das Ganze ja auf ganzheitliche Füße stellen, damit sie nicht immer in den gleichen Mustern von Scheißjob zu Scheißjob springen. Ne? Aber wie gesagt, hier müsste erstmal eine Ressourcenarbeit passieren, bei der du dir vergegenwärtigst, was du eigentlich alles schon geschafft hast. Was hast du schon bewältigt, was vorher schwer lösbar erschien? Und zwar nicht unbedingt nur im beruflichen Sinne oder im Ausbildungssinne. Ja, ich habe das Staatsexamen geschafft. Ich habe das Ref überlebt. Es kann ja auch im privaten Bereich sein. Ich habe eine ganz schwere Krankheit überstanden. Ich habe eine schwere Lebenskrise bewältigt. Ich habe die Scheidung von meiner Partnerin oder meinem Partner geschafft und habe jetzt mit meinen Kindern zusammen ein neues Leben aufgebaut. Ich habe zwei Kinder geboren. Bevor ich schwanger wurde, da war dieses Thema Geburt für mich unglaublich angstbesetzt. Ja, ich habe zwei Kinder geboren und nicht nur das, ich bin ja auch für sie verantwortlich. Ich erziehe sie, ich begleite sie. Und mein Gott, what a rollercoaster ride this is. Care-Arbeit, doppelte Stressbelastung, Mitarbeit und Familie. Was hast du alles schon geschafft, was eigentlich eine Herkulesaufgabe ist? Was hast du schon alles gelernt, was du heute selbstverständlich beherrschst? Und schau da mal auf zeitübergreifende Eigenschaften, Haltungen, Handlungsweisen, Gewinne, auf themenübergreifende Gewinne, Leistungen, Haltungen. Es geht nicht nur um Arbeit im Sinne von, ich gehe zur Schule, ich gehe ins Lehrerzimmer und ich stehe vor der Klasse. Das kann im Ehrenamt passieren. Das kann als Elternteil passieren mit Care-Arbeit. Das kann in Bezug auf deine eigene Gesundheitsgeschichte passiert sein. Es kann in allen möglichen Lebensbereichen passiert sein. Löse also mal dein Auge nur von dir als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer. Und dann gucke mal, was habe ich eigentlich alles schon geschafft? Und was hat mir das für Ressourcen gegeben, die mich mit Werkzeug ausstatten für kommende Aufgaben? Schreib dir das ruhig mal auf. Als Erfolgsbilanz. Und wenn du das dann da geschrieben siehst, vielleicht ist das dann direkt ein ganz anderer Ausblick. Dann als nächstes sollte natürlich ein Reality-Check passieren. Was und wie arbeiten eigentlich andere Leute? Ist das wirklich so monströs, so unglaublich abverlangend, wie mir das dargestellt wird? So viel schlimmer und herausfordernder und risikoreicher als der Lehrberuf? Oder ist es vielleicht einfach nur anders? Im Lehrberuf gehe ich halt extrem über meine Grenzen, Aber in einem anderen Beruf werden meine Grenzen vielleicht mehr gewahrt. Dafür habe ich dann eben nicht lebenslange Sicherheit. Es ist immer eine Mischkalkulation. Der Reality-Check fehlt vielen Lehrkräften, weil sie eigentlich nur noch Schule kennen. Und weil vielleicht ihr Bekanntenkreis irgendwie nur aus Pädagogen besteht oder Pädagoginnen. Oder weil sie sich mit den Nicht-PädagogInnen in ihrem Umfeld auch gar nicht über deren Jobs unterhalten. Weil man spricht ja eh nur noch über Schule. Von daher darfst du da mal mit offeneren Augen durchs Leben gehen. Klar, optimal wäre jetzt sowas wie, ich hospitiere mal irgendwo, ich mache mal ein kleines Praktikum, hat man jetzt vielleicht nicht mehr so die Gelegenheiten zu, aber mach dir klar, dass du hier einer kognitiven Verzerrung aufsitzt, dem Confirmation Bias. Also dein Gehirn selektiert jetzt Informationen nur noch danach, dass du das aufnimmst, was dich in deiner Haltung bestärkt. Du siehst schon gar nicht mehr das, was dich vielleicht in deiner Haltung herausfordern könnte. Es geht nur noch darum, Beweise dafür zu sammeln, dass Arbeit und das Arbeitsleben da draußen furchtbar bedrohlich ist. Vielleicht ist es das aber ja gar nicht. Und wenn du die Antennen dafür wieder ausrichtest, dass Arbeit auch anders sein kann, freudvoll, identitätsstiftend und vielleicht ja auch mit fairen Rahmenbedingungen, dann solltest du das wahrnehmen und so registrieren, um zu einem gesunden Reality-Check beizutragen. Genau, damit einher geht dann natürlich das Umdenken. Arbeit, das ist nicht automatisch etwas, was wahnsinnig anstrengend sein muss, wo ich mich quälen muss. So wie die deutsche Radfahrerlegende Jan Ullrich bei der Tour de France in den 90ern. Quäl dich, du Sau! So muss Arbeit nicht sein. Arbeit darf leicht sein und wird trotzdem bezahlt. Arbeit darf Spaß machen und wird trotzdem bezahlt. Arbeit darf Identität stiften und nimmt mir gar nichts vom Leben weg, sondern gibt mir ja vielleicht sogar noch Sinn. Arbeit eröffnet mir ja vielleicht ein Wirkungsfeld, das ich privat gar nicht hätte. Es gibt mir Sinn, es gibt mir einen Ort in dieser Gesellschaft. Ja, dieses Umdenken, das darf passieren. Und dann darfst du dich vielleicht auch mal beschäftigen mit alternativen Arbeitsmodellen. Also, was gibt es denn abseits des 9-to-5 in einer traditionellen Firma? Es gibt natürlich mittlerweile Remote-Jobs, Teil-Remote-Jobs, das heißt mit teilweise Homeoffice oder ganz Homeoffice. Es gibt Jobsharing, wo sich zwei Personen eine volle Stelle teilen. Es gibt natürlich verschiedene Teilzeitmodelle. Es gibt Arbeitstage mit Gleitzeit. Es gibt Vertrauensarbeitszeit. So machen wir das zum Beispiel. Wir können ja unserem Team überhaupt nicht auf die Finger gucken. Unser Team sitzt ja 100% remote an verschiedenen Orten in Deutschland und trägt seine Arbeitsstunden ein. Ja, ist Vertrauensarbeitszeit. Ich sitze nicht daneben und gucke, was die da gerade machen. Also es gibt viel liberalere Arbeitsmodelle, als du dir das vielleicht vorstellen kannst. Da solltest du auch mal dich mit dem Begriff New Work beschäftigen. Denn viele Firmen integrieren mittlerweile Elemente von New Work in ihr ganz normales Arbeiten. Und New Work heißt nicht nur Home Office, sondern da geht es um eine Haltung zum Arbeiten. Die Frage, wie wollen wir arbeiten, damit Arbeit uns als Mensch dient und nicht nur wir als Mensch der Arbeit. Und viele Unternehmen haben da schon Elemente integriert. Das ist natürlich ganz weit weg von Behörde oder zumindest von Schule als Arbeitsort, denn du wirst überrascht sein, wie viele Behörden oder wie viele Arbeitgeber eben im öffentlichen Dienst auch schon moderne Arbeitsprinzipien übernommen haben und eben auch New Work-Prinzipien. Schule ist da wirklich der Dinosaurier unter den Behörden, wo sich am allerwenigsten tut dahingehend. Ja, und dann hilft es natürlich auch, diesen Weg in ein neues Arbeiten nicht alleine zu gehen, sondern gemeinsam mit anderen, die an den gleichen Herausforderungen knapsen und knabbern und wachsen. Denn so siehst du gleichzeitig rechts und links von dir die Role Models, die Personen, die bestimmte Schritte bewältigen und wo man sich dann was abschauen kann. Ganz wichtig dabei ist die Stellvertretererfahrung, die man dabei macht. Was heißt das? Ich sehe, dass eine Person mit den gleichen Voraussetzungen, wie ich sie habe, einen Schritt schafft, von dem ich geglaubt habe, das schafft so jemand wie ich nicht. Plötzlich sehe ich das. Jemand, mit dem ich mich direkt vergleiche, der vielleicht auch 15 Jahre Grundschule auf dem Buckel hat oder alleinerziehend ist oder was auch immer. Ich sehe plötzlich, das ist kein Excuse, es nicht zu schaffen. Es gibt Personen mit den gleichen Voraussetzungen, die schaffen das. Und das gibt mir Selbstvertrauen, dass ich das auch schaffen kann. In dem Moment, wo das Personen sind, mit denen ich Gemeinsamkeiten erkenne, wo ich sage, wir haben den gleichen Background und du schaffst das, da wird das für mich relevant. Wenn das irgendwer schafft, mit dem ich nichts gemeinsam habe, dann packt mich das ja nicht. Aber wenn das wer anders ist, eine Lehrkraft, jemand, wo ich sage, okay, die war ja jetzt auch 17 Jahre Gymnasiallehrerin für Französisch und evangelische Religion. Ich dachte, Geisteswissenschaftlerinnen in meinem Alter, die reißen hier gar nichts mehr. Dann wird das Ganze schon viel machbarer. Umgib dich also mit Personen, die gemeinsam mit dir auf dieser Reise sind. So wirst du automatisch Role Models bekommen und Stellvertretererfahrungen machen, die deine Ängste abbauen. Wenn du das mit uns machen möchtest, mit unserer Community aus mittlerweile fast 400 Kundinnen und Kunden deutschlandweit, dann bist du dazu natürlich herzlich eingeladen. Mittlerweile ist unsere Kundinnen und Kunden-Community so weit gewachsen, dass wir fast in jeder Ecke Deutschlands so viele Personen wohnen haben aus unserem aktuellen Kundennetzwerk, dass sich Offline-Stammtische gebildet haben und immer weiter bilden. Das heißt, es gibt kleine Circle von Menschen, die treffen sich nicht nur in München, nicht nur in Berlin oder in Köln, in den großen Metropolen, sondern eben auch in Braunschweig, in Münster, in Tübingen, in Jena. Und wie toll ist das, wenn man weiß, ich habe hier einen Circle von Menschen, die verstehen genau, wo ich herkomme. Ich muss mich hier nicht erklären, ich muss mich hier nicht rechtfertigen. Wir alle sind unterwegs und das schweißt uns zusammen. Eine Kundin hat es jetzt neulich genannt, einen Geheimbund. So fühlt es sich ein bisschen an, wenn ich die Fotos der Treffen in unserer Community dann sehe. Es ist schon wirklich was ganz Spezielles, was da mittlerweile abgeht in der Schulfrei-Community. Und dazu bist du natürlich ganz herzlich eingeladen. Wenn du da Lust drauf hast, dann geh mit uns ins Erstgespräch, erkunde, welche Möglichkeiten es für dich gibt, wo du stehst, wo du hin möchtest. Und dann schauen wir gerne, welches Programm und welcher Rahmen für dich der richtige ist. Trag dich gerne ein zum Erstgespräch. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder aber auf unserer Homepage isabelprobst.de. Ja, und vielleicht bist du dann bald selbst auf einem dieser Fotos von einem Offline-Stammtisch, der sich irgendwo in Deutschland trifft, um ihren gemeinsamen Weg zu zelebrieren. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und bis zur nächsten Woche.